Er ist sehr gut. Ich freue mich sehr, dass wir eine Adventszeit gestartet haben. Ich freue mich sehr, dass wir eine Reise miteinander machen bis zum Heiligabend und dann drüber hinaus. Ich freue mich sehr über diese Zeit. Und ich freue mich sehr immer wieder, weil diese Zeit eine Zeit des Nachdenkens ist. Und ich habe gestern unsere Jugendlichen ein bisschen über Bedeutung von Weihnachtszeit für uns, für die jeweilige einfach ein bisschen ausgetauscht und haben gesagt, hey, für mich ist es so wie eine emotionale, turbulente Achterbahnfahrt, allein weil einiges im Hintergrund sich bei mir abspielt, familiär, beziehungsmäßig etc. Das bewegt mich total und ich glaube trotzdem, dass ganz Situation der Erde und ganz Turbulenten der Erde können irgendwas an unserem lieben Gott ändern. Er ist ein wunderbarer, guter Gott, ein vollkommener Gott und er macht das gut. Wenn ich jetzt fragen würde in der Runde hier, was bedeutet Weihnachten alles für uns, dann werden wir bestimmt die unterschiedlichsten Antworten bekommen und das ist gut so. Wir sind so unterschiedlich, wir sind so verschieden und dennoch, jeder von uns hat auch eine Sicht der Sache, das ist Weihnachten für mich, das ist Weihnachten für mich, das kann jetzt so viele Antworten kommen. Und in meiner Vorbereitung stoße ich auf ein Zitat. Das ist die neue Predigtserie, die wir heute starten, Christmas Session. Die Themen sind runter und ich bin noch einmal dankbar für die Freunde, die mit mir diese zwei Serien, die letzte und die jetzige, bis Ende des Jahres gestaltet haben, die Schwerpunkte gelegt haben. Es macht gut und tut richtig gut, in so einem Team zu arbeiten. So, heute starten wir mit unter Hochspannung und wir werden uns so jeden Sonntag darauf vorbereiten, auf die Weihnachtszeit. Letztes Jahr in dieser Adventszeit habe ich eine Predigtserie, die hieß Advent, die Uhr tickt. Ich denke, ihr könnt euch gerne gut daran erinnern, ich hoffe. Und es ging um die Endzeit. In der Advent warten wir auf Weihnachten, auf die Geburt Jesu oder auf das in anderen Erwartungen, auf die Wiederkunft Jesu und haben viel über die Endzeit gesprochen. Und es wäre gut, wenn wir bereit sind und der Herr uns überrascht, dass wir auch bereit sind, ihm zu begegnen. Ich möchte gerne mit einem Zitat anfangen. Die Adventzeit ist eine Zeit, in der man Zeit hat, darüber nachzudenken, wofür es sich lohnt, sich Zeit zu nehmen. Das ist ein Komplex. Die Adventszeit ist eine Zeit, in der man Zeit hat, darüber nachzudenken, wofür es sich lohnt, sich Zeit zu nehmen. Wofür lohnt es sich, Zeit zu nehmen? Mach mal eine Checkliste und so einen Monat lang schreib alles, was du machst. Wohin du gehst, wie viel Zeit, wo du wo verbringst, was du tust, mit wem du redest, wie du redest. Und das Ganze, mach so einfach mal an Self-Control und schau mal, wo du den meiste Zeit verbringst und mit was du den meisten Zeit verbringst. Dann wirst du sehen auch, was du denkst, dass es sich lohnt, in diese Sache Zeit zu investieren. So. Deswegen denke ich, dass diese Weihnachtszeit und diese Weihnachten, die auf uns kommt, ein guter Zeit werden kann, wenn wir uns darauf vorbereiten, das zu tun, was wir noch nie getan haben, um das zu erleben, was wir noch nie erlebt haben. Wenn ich unterwegs bin und diese Seminare halte über das übernatürliche Kraft Gottes, komme ich irgendwann mal an den Punkt, wo ich über übernatürliche Handlungen spreche und sage, hey, wenn du das Gewöhnliche tust, hast du die gewöhnlichen Ergebnisse. Wenn du Übernatürliches erleben willst, musst du übernatürliche Handlungen tun, die einfach nicht normal sind und dann erlebst du auch was Übernatürliches. In einer meiner letzten Dienste habe ich so eine skurrile Geschichte erlebt und sowas passiert mir nicht öfters, aber immer wieder. Ich bete für eine Frau, für ihre Knie, für ihr Bein, dass das gesund ist. Die hatte massive Schmerzen gehabt. Und während ich für diese Frau bete, flüstert mir so der Heilige Geist, hey, kick sie so auf dem Bein. Und ich scheiße. Warum passiert das immer mir? Ich sage, nein, Herr, das tue ich nicht, das ist nur meine Fantasie. Ich bete weiter für die Knie, die Frau, der Heilige Geist flüstert noch einmal, kick die Frau auf der Bein. Ich habe gesagt, nie, never, ever, sowas mache ich nicht. Das sollen alle machen, die tätowiert sind oder keine Ahnung wer, beten und kicken Leute. Das ist aber nicht mein Dings. Und während ich bete, sagt der Heilige Geist erneuert, kickt die Frau, sonst wird sie nicht geheilt. Und ich, okay, die Lage wird etwas ernster. Und während ich die Hand auf die Frau lege, sagt sie, hey, der Heilige Geist grüßt dich, im Namen Jesu sei geheilt. Ich habe es einfach getan. Die Frau macht, au, kommt mit dem Fuß zurück, die Schmerzen ist weg und ich, Halleluja. So, wenn wir was Außergewöhnliches erleben wollen, sollen wir auch mal bereit sein, was Außergewöhnliches zu machen. Ich warte auf dem Heilungsgottesdienst, wo ich ein Eimer mit Erde und Schlamm mit mir bringe und für sie bete, die Augenschmerzen haben. So richtig mit Matschi, ihr versteht schon. So, ich hoffe und bete, dass wir in dieser Adventszeit uns öffnen für Übernatürliches, für was Neues, für was Prophetisches, für das, was gut und gewaltig ist. Ja, wir können uns in solche Sachen bewegen und wachsen, drin wachsen und erwarten, dass Gott redet und Gott tut, weil wir an einem lebendigen Gott glauben. Das ist aber, es fängt mit unserer Beziehung zu Gott. Und deswegen habe ich das auch, was ich schon vorher kurz erwähnt habe, die Advents- und Weihnachtszeit. Was ist das für uns? Viele sagen, hey, es ist Familienzeit. Zeit mit Familie, Zeit für die Familie, Zeit für Familientreffen. Ich habe meinen Cousins das letzte Mal in die Wippe gesehen. Jetzt tue sie mal in der Adventszeit kennenlernen. Die sind inzwischen 25 oder so. Wäre Zeit für Familie. Andere verbringen Zeit mit Freunde. Ist auch gut, Freunde, die man nicht so oft trifft, dass man sie trifft und kennenlernt und mit denen auch in einer Beziehung wächst. Zeit für Gemeinschaft mit anderen. Sehr gut, Gemeinschaft baut Vertrauen und Vertrauen baut wiederum Freundschaft. Und wir sind für Gemeinschaft sowieso geschaffen von Gott. Von vornherein, Gott sah, also Vater, Sohn, Heiliger Geist in die Schöpfung da. Und die Erde war leer und öde. Gott schuf Adam und Adam war allein. Allein war er nicht fein. Gab ihm ein Gegenüber, die ihm gleichen ist, um Gemeinschaft miteinander zu haben und dass die Menschen auch wiederum Gemeinschaft mit Gott haben. Was ist ein Mensch ohne Gemeinschaft? Das ist tot im Leben. Keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Es gab so Zeiten, wo ich mich ziemlich einsam gefühlt habe. Wenn ich jetzt nur so 17 Jahre zurückdenke an meine Anfangszeiten in Deutschland, wo ich einfach neu hier war, die Sprache nicht kannte, keine Freunde hatte, niemanden um mich herum hatte. Und um diese Einsamkeit zu entgehen, bin ich einfach in die Stadtmitte Bergisch Gladbach, direkt bei Köln, hingefahren und bin einfach auf die Bank gesessen und habe einfach Menschen beobachtet. Wie leben die Menschen hier? Was machen die hier? Und habe einfach versucht, dadurch Kultur zu lernen. Und ich konnte kaum Gemeinschaft mit niemandem haben, allein wegen der Sprache. Das war richtig schwierig. Und irgendwann mal traf ich in einem Geschäft auf eine Verkäuferin, die sprach sogar Englisch. Und ich dachte, yo, das ist richtig cool. Und ich habe ihr von vornherein gesagt, ich bin hier, um Pastor zu werden. Ich möchte später Theologie studieren. Damals Single und noch hübsch und so. Und wir kamen tiefer im Gespräch. Und dann hat sie gesagt, hey, was machst du heute Abend? Ich habe gesagt, eigentlich nichts. Hast du Lust, mal Billard zu spielen in Köln? Ich sage, ja, gerne, kann man gerne machen. Dann hat sie mit dem Auto, hat mich sich sogar mitgenommen, haben wir Billard gespielt, da endlich mal Gemeinschaft. Das war richtig schön, mal ein bisschen aus der Einsamkeit rauszukommen. Und das hat einfach richtig, richtig gut gepasst und gut getan. Manche denken an Geschenke. Weihnachtszeit ist Geschenkezeit. Geschenke bekommen ist doch cool, oder? Schau mal, ich habe schon ein paar mitgebracht. Wer möchte? Vielleicht in dem Block auch noch ein paar Geschenke verteilen. Ob das so weit nach hinten kommt, weiß ich nicht. Fangen, hey, was hast du Angst? Das ist nur Gummibärle. Ich verteile gerne Geschenke. Kannst einfach geben, ist seliger als nehmen. Also ich bin glücklicher als ihr gerade, wie ihr das bekommen habt. Neben dir sitzt einer, warum hat er mich nicht damit erreicht? Du hattest das sowieso nicht vorher und nicht nachher. Von daher hast du nichts verloren. Und deswegen entspann dich. Geschenke sind immer was Gutes. Wir schenken einander was. Für manche ist das ein leckeres Essen, Fest des leckeren Essens. Also, puh, meine Güte. Ach, die Vielfalt an Essen, die wir an Weihnachten genießen, auch schön, auch gut. Und zuletzt, aber natürlich, die Liste kann noch viel, viel länger gehen. Für manche ist Weihnachten wird der Fest der Liebe genannt. Und das freut mich total. Warum? Wenn man an Liebe denkt, ist es was Gutes. Liebe ist Wärme, Liebe ist schön. Liebe fühlen, Wärme fühlen, Annahme haben, es ist richtig gut. Und ich dachte, okay, wir starten mit diesem Thema unter Hochspannung. Spannender zu Weihnachten kann das nicht sein als diesen Sonntag heute bei uns in der Connect Church. Nämlich, ich möchte euch gerne dieses Christmas Love Story ganz kurz erzählen, weil die geht uns so nah, die geht uns sowas von an wie nichts anderes. Nämlich, das Ganze hat begonnen, da eine Hochspannung in den Himmel gab. Richtig Hochspannung. Stell dir vor, Gott der Allmächtige kommt in eine Hochspannungsextase und fing an zu denken, hey, was kann ich tun? Gott kommt in diese Ekstase, weil er sieht, dass wir in eine falsche Ekstase sind und wir unser Leben nicht auf die Reihe kriegen, wir Menschen. Er kommt in eine Liebesekstase und kommt nicht mehr raus und denkt, hallo, diese Menschen, die ich gemacht habe, diese Prototyp Adam und seine Nachfolger, die haben alles verbockt, was ich schön gemacht habe. Ich habe ihnen meinen Wege gezeigt, ich habe ihnen beigebracht, wie man leben soll, in Heiligkeit, in Beziehung mit mir, in Gemeinschaft mit mir, in all dem, was der Himmel zu bieten hat. Und irgendwie war scheinbar mein letzter Update ein bisschen zu alt. Die haben sich gelangweilt und haben angefangen mit Playstations und sonst irgendwas zu spielen und haben alles verbuckt, was ich schön gemacht habe. Und Gott kommt in diesen Rausch, ich muss das wieder gut machen. Was die Menschen verbuckt haben, sie gehören mir, das sind mein Handwerk, das sind einzigartig, die sind so geliebt von mir. Und Gott kommt in diese Gedanken und kommt nicht mehr raus und dann überlegt sich was, wie hole ich die Menschen zurück zu mir? Und natürlich der allerbekannteste Bibelvers, den wir kennen, Johannes 3,16, denn so hat Gott die Welt geliebt. So eine Ekstase, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, also an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Was für eine Rausch der Liebe ist das, der Gott, der Vater im Himmel, dazu bewegt, aus Liebe seinen eigenen Sohn für dich und für mich zu opfern. Wenn das keine Hochspannung im Himmel ist, dann weiß ich wirklich nicht, was das heißt. Das ist Hochspannungsbetrieb, das ist Millionen Volt Stärke, keine Ahnung. Ich frage mich nicht, das ist viel zu viel. Spannung, dass Gott dazu bewegt, den eigenen Kind aus Liebe für anderen, die eigentlich es verdient haben, vor ihrer Schuld, wegen ihrer Schuld zu sterben, zu sagen, wow, ich opfere meinen Sohn dafür. Und ihr wisst alle, ich bin Vater von zwei Ladies. Ich werde nie erlauben, dass ein Nadel einer von den Mädels wegen irgendjemand auf dieser Erde sticht. Ich werde da tigerlich, ich werde da aggressiv, ich werde da unchristlich und kein Pastor mehr, wenn irgendjemand versucht, einer meiner Mädels weh zu tun. Verspreche ich euch, hoch und heilig. Und alle Papas, die Mädels haben, sagen mal kurz Amen. Dankeschön, dass ihr das freiwillig macht. Finde ich ganz toll. Ich sag dir, das ist Papas Herz. Ich kann das nicht sehen. Ich kann da nicht drüber nachdenken, dass irgendjemand mein Mädel wehtut. Aber Gott, der Vater, hat größer Herz als meine. Und das ist gut so. Ich bin nur ein Mensch, ziemlich klein, ziemlich begrenzt, ziemlich schwach. Ziemlich am Anfang in meinem Glauben, total am Anfang und bin so dankbar, dass Gott mich nicht in diese Stelle herausfordert. Er hat das gemacht, ich muss das nicht tun, Gott sei Dank. Aber was für eine Ekstase, die zustimmt, mein Sohn darf für anderen sterben. Das ist Hochspannung im Himmel. Lass mich diese Vers ganz kurz für uns zusammenfassen. Der Vater liebt und der Vater gibt. Er liebt uns, er gibt uns seinen Sohn. Dann bekommen wir ein Angebot des Glaubens. So hat Gott die Welt geliebt. Er gab seinen Sohn dafür und gab und sagt, hey, und denn jeder, der an ihm glaubt, jeder, der an Jesus glaubt, hat eine Belohnung. Und das ist das, die Belohnung ist dieses ewige Leben. Wir sind längst noch nicht beim Thema. Wir kommen gleich dazu. Die Belohnung ist ewiges Leben. Das ist so, diese Vers ein bisschen anderes umformuliert für uns, dass wir es leichter haben zu verstehen. Der Vater im Himmel liebt uns, er gibt uns seine Liebe, er gibt uns seinen Sohn, er bietet uns, dass wir durch den Glauben an das, was er für uns vollbracht hat, dass wir ewiges Leben haben. Mensch, das ist ein wunderbarer Vater. Ich bin so verliebt. Ich bin so verliebt vom Herzen an so einen Gott, für den nichts so teuer ist, dass er investieren kann, meinet und einetwillen. Halleluja. Das ist einfach gut zu hören und zu wissen, Gott liebt uns so sehr, dass nicht mal seinen Sohn so teuer war, dass er es nicht mit bezahlen hatte für uns. Das ist über meinen Verstand, aber das genieße ich einfach. Ich muss ja nicht alles verstehen. Ich glaube es lieber, als ich das verstehe. Und jetzt kommen wir zu dieser Hochspannung. Ich möchte den gerne in zwei Arten vorstellen. Der eine war diese Himmel-Hochspannung. Und die zweite kommen wir gleich dazu. Gott liebt uns und wir wollen einander, bitteschön, auch lieben. Warum? Das ist Gottes Wille, dass wir ineinander verliebt sind, irgendwo auf in heilige Art und Weise. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, also so weit bis zum Kreuz, das war der Maß seiner Liebe. Also wenn du nicht, wie sehr Gott dich liebt, schau mal an das Kreuz und an Jesus, der gekreuzigt ist, das ist Gottes Liebesbeweis und Gottes Liebesmaß für uns Menschen. Okay? So. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Mich fasziniert dieser Bibelvers wie nichts anderes. Ich liebe das Übernatürliche. Ich liebe es, wenn Menschen so augenblicklich mit dem Geist erfüllt werden und getauft werden, wenn Menschen augenblicklich gesund werden nach dem Gebet. Das Ganze über, das bewirkt mein Herz total. Aber diese Bibelstelle hier macht mich total platt in meine Liebe und in meine Emotionen. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Wunder und Zeichen, die gehören zu unserem Glauben, sie bestätigen Gottes Wesen in uns, keine Frage. Und das müssen wir auch danach eifern und jagen und die Geistesgaben treiben, bis das nicht mehr geht. Aber hier heißt das, die Welt wird daran erkennen, dass wir Jesu Nachfolger sind, an die Liebe, nicht an den Wundern. Die Wunder bestätigen das, aber wer keine Liebe hat, kann auch kein Wunder vollbringen. Simpel. Daran, Jesus hat ein Anliegen, ihr sollt einander lieben, ihr sollt miteinander in Liebe umgehen, wie ich euch geliebt habe und bereit war, mein alles für euch hinzugeben. Sollt ihr einander lieben und er begründet diese Liebe nicht, weil er uns geliebt hat, sondern weil darin werden die Menschen erkennen, dass wir seine Nachfolger sind, dass wir ihn lieben, dass wir an ihm hängen. Allein die Liebe lässt das sichtbar und offenbart werden, neben alle Kraftwirkungen und so weiter und so fort. Aber die Liebe, die vorhandene Liebe, die praktizierende Liebe, nicht die gesprochene, reden über Liebe kann jeder. Also, hör mal jetzt die Politiker, es ist Wahlzeit in den verschiedenen Bundesländern schau mal, wie sehr gerade in dieser Zeit die Politiker uns normalen Sterblichen lieben. Ja, mega, wie sehr sie sich Gedanken machen um den normalen Bürger Sorgen gerade. Mama mia. Über Sorgen und Lieben und Tun, das kann jeder reden. Jeden kann sagen, hey, ich bin liebevoll, ich liebe dich, ich liebe Gott. Reden kann jeder. So schwer ist das nicht. Die Liebe, die nicht mit Taten gefolgt ist, ist eine tote Liebe in sich. Die Liebe, die Jesus nicht widerspiegelt, ist keine biblische Liebe. Die Liebe, die nicht Jesus zeigt, was ist das für eine Liebe? Bin ich klar genug? Ich denke schon, ich merke. Die Liebe, die nicht aus dem Herzen übersprudelt, die nicht durch den Heiligen Geist zu uns kommt und nicht durch den Heiligen Geist aus uns weiter fließt. Ich weiß es nicht, aus welcher Quelle sie kommt. Diese Liebe Gottes treibt uns zu all dem, was wir tun sollen. Diese Liebe Gottes bewegt uns zu den Schritten, die wir tun. Natürlich, wir sind Menschen und natürlich haben wir Gefühle und natürlich machen wir Fehler und natürlich machen wir manchmal lieblose Schritte. Und vielleicht treffen wir manchmal lieblose Entscheidungen. Das kann mal uns passieren. Davon ist keiner von uns geschont und ich vor allem nicht. Okay, aber dennoch zieht uns der Heilige Geist zurück zu Gottes Herz, zu dem Papa-Herz und sagt, Junge, pass auf, hier und dort ist was gelaufen, komm, mach einen reinen Tisch, komm, lass meine Liebe wieder fließen, lass die Sache durch meine Liebe geregelt werden. Es gibt so Ecken, wo ich richtig Angst habe in meinem Leben, lass mich euch so eine Beichte ablegen. Es gibt so ein paar Ängste, die ich habe in meinem Leben. Und diese Ängste, nenne ich sie mal, die sind bei mir in meinem Leben unter dem Ordner heilige Ängste gespeichert. Und das meine ich ernst. Ich habe so heilige Ängste bei mir. Und das sind rote Linien, wo ich versuche, nicht zu überstreiten. Und das kam nicht von ungefähr. Das habe ich gelernt, weil das mir vorgelebt wurde von meinen eigenen Eltern. Zu Hause. Meine Eltern, Pastorenpaar, jahrelang in der Gemeinde, die super tolle Zeiten hatten, super Wirken Gottes hatten und Wunder ohne Ende. Aber auch heftige Angriffe erlebt haben, auch von Leuten, die sie erzogen haben. Bei uns Leute, die waren bei uns und haben den Kühlschrank selber bei uns zu Hause aufgemacht und gegessen. Menschen, die Kinder des Hauses, so man sagt bei uns, die waren so wie in einer Stufe ist von Kinder des Hauses. So viel Vertrauen war, also richtig Zugehörige. Nur einfach, weil sie geistliche Kinder von meinen Eltern waren. Diese Menschen haben die Stufe erreicht, dass die meine Eltern auch Messer in den Rücken eingereicht haben. Und jetzt darfst du raten, wie viele böse Worte von meinem Papa gegenüber diesen Menschen kamen. Ich habe es nie gehört von ihm, auch von meiner Mama genauso wenig. Die haben immer gesagt, wir segnen. Die haben immer für das Buch Mose zitiert. Gott kämpft für uns, wir kämpfen nicht für uns selbst. Er tut das. Mein Papa hat immer gesagt, hey, Gott wird dein Recht wie eine Sonne am Mittag zeigen. Mach du dir keinen Kopf. Er hat immer gebetet, wenn es eng wurde, wenn es blöde Beziehungen, wenn es blöde Beziehungen, hat er immer gebetet, Herr, du zeigst mein Recht wie die Sonne am Mittag. Ich segne diese Menschen, ich segne diese Geschwister, ich segne diese Brüder. Einer der Söhne meines Vaters, der richtig eine Spaltung bei uns Gemeinde gemacht hat, also ich will nicht viel reden, aber der hat einiges an Schmerz verursacht und in ihm wurde unheimlich viel investiert, hat eine Spaltung bei uns in die Gemeinde gemacht und ist weggegangen und hat einige Leute mitgenommen. Und wenn du eine kleine Gemeinde hast, ist schon mal die Hälfte weg, das ist nicht so schön. An dem ersten Weihnachten, es fiel mir die Tage ein, weil wir gerade wahrscheinlich Richtung Weihnachten gehen. Ich weiß es nicht, wie alt ich damals war, aber ich war ein kleines Kind. Er hat mir gesagt, Timmy, du gehst jetzt mit mir. All diese Menschen, die von uns ausgestiegen sind und blöd über uns geredet haben, die werden wir jetzt besuchen, alle, einer nach dem anderen, ohne Ausnahme. Es ist bei uns gang und gäbe zu Weihnachten, dass die Leute einfach ohne Vormeldung, ohne Vortermin, das ist nur eine Kultursache, bitte nicht als Vergleich verstehen, Deutschland, Israel, ist nur Kultursache, dass man einfach geht, besucht man einander und man gratuliert sozusagen zum Fest. Man sitzt da, da gibt es so traditionell eine kleine Schokolade, manche bieten dir ein Likör oder irgendwas dazu und dann sitzt du, was weiß ich, 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann gehst du zum Nächsten. Und diese Gratulationsrunde gilt unter gute Freunde eigentlich, unter Verwandte, Onkel, Tante etc. und die besten Freundinnen, die du hast. Also du besuchst in der Weihnachtszeit, wenn du nicht alles an einem Tag machst, was weiß ich, gute 30, 40 Familien und immer wird reine gekippt und so weiter. Und mein Papa hat gesagt, Timmy, wir gehen diese Menschen gratulieren jetzt zu dem Fest. Okay, bei Gläubigen in Israel ist Alkohol sowieso tabu, also bei denen gab es kein Likör, sondern Kaffee, arabisches Kaffee, richtig stark und lecker. Und wir haben angefangen. Ich saß neben meinem Vater im Auto. Wir sind zu der ersten Familie gefahren. Als wir an die Tür geklopft haben, die Tür ging auf, die erwarten uns nicht. Und als sie meinen Vater und mich nebenan gesehen haben, erstmal so wie eine Art kleiner Schock. Und sagen, hallo, wir wollen euch gerne gratulieren. Wir gingen ran, als ob da gar nichts wäre. Wir haben mit den Leuten gratuliert und unsere Schokolade genossen. Und dem Nächsten und zum Nächsten und zum Nächsten, bis alle Familien, die weg von unserer Gemeinde waren, durch sind. Auch diese einen, der die Gemeinde gespaltet hat, das war der spannendste Besuch. Ich habe gezittert, weil ich habe ihn Onkel genannt. Ich saß auf seinen Schoß, er hat mit mir gespielt und auf einmal ist es so wie eine Art Feind oder so. Das war heftig. Das war sehr heftig, ich kann dir sagen, das weiß ich, das war sehr heftig. Aber wir sind reingegangen, haben ihn umarmt, haben ihm gratuliert zum Fest, haben aber ihm auch Schokolade bekommen. Er hatte keine Angst, dass sie vergiftet ist, hatte, wusste ja nicht, dass wir kommen. Hatte er auch nichts gemacht, so böse ist er auch nicht, also von daher. Mein Papa hat sich gewagt, auch ein einziges böses Wort diesem Mann zu sagen oder über ihm im Rücken zu reden. Und das hat mein Vaters Leben total gesegnet. Und da habe ich Angst, immer wieder mal über Menschen blöd zu reden. Das will ich nicht. Was bringt mir das? Ja, manchmal habe ich blöde Gefühle. Ja, manchmal steigen blöde Gedanken in mir. Ich bin nur ein Mensch und habe Gefühle und begrenzt in meiner Aufnahmekapazität. Und meine Gnade ist so limitiert wie nichts anderes. Glaub mir das. Wenn der Laufband im Fitnessstudio erzählen kann, was ich denke und was ich bete. Da werde ich euch Stories erzählen von Segensgebete, die hochgestiegen sind. Für Menschen, für Persönlichkeiten, wo mein Herz angekratzt war. Ich sage euch, diese Menschen, Persönlichkeiten zu segnen, ist das Powervollste, was man tun kann. Glaub mir das. Und sobald du anfängst, Menschen zu segnen, wo es kratzt, wo es juckt, fängt an, Gott dein Herz zu heilen. Sobald wir das bei uns halten, wird das nie geheilt. Sobald wir anfangen, in diese Weihnachtszeit diese Menschen zu, ist es am Anfang schwierig. Und ich sage euch, ich habe gesagt, ich habe Gefühle, ich habe Emotionen und ich erwische mich manchmal nach 2 Minuten, manchmal nach 2 Stunden, dass ich gerade Blut denke und fühle und sage, hey, nicht mehr bei mir. Teufel, verschwinde. Blöde Gedanken, ihr verschwindet. Ihr habt bei mir nichts zu suchen. Und dann fange ich an, segnend zu denken, segnend zu fühlen. Ich sage, Herr, nimm du mir diese blöden Gefühle weg und lass der Heilige Geist fließen. Lass der Heilige Geist fließen. Lass der Heilige Geist fließen. Mein Vater hat so auch noch eine Bibelstelle genommen, die ihm total gefällt. Und hat gesagt, Timmy, die Bibel sagt, wenn du deinem Feind ein Glas Wasser in meinem Namen gibst, sammelst du Kohle auf dem Kopf, deren dir im Finger ist. Und ich weiß es nicht, man grillt gerne mit Briketts und mit Kohle und die sind richtig heiß. Und ich stell dir vor, so eine heiße Kohle auf dem Kopf von jemandem, das ist tot. Aber wenn du dein angeblicher Feind was Gutes tust, sammelst du Kohle auf dem Kopf. Ich dachte, Herr, muss ich das tun? Ich liebe diese Menschen, ich segne sie in deinem Namen. Was du mit denen tust, ist deine Sache, nicht meine. Ich segne und fluche nicht. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wenn wir sowas lesen, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und hier beginnt eine Hochspannung auf der Erde. Gott war in der Hochspannung im Himmel und hat diese Liebesextase, die uns gerettet hat, und hat uns aber eine hochspannende Geschichte auf der Erde gegeben, mit der wir handeln müssen. Und da möchte ich euch gerne ein paar Bibelverse lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 13, die Verse 8 bis 14. Und achte bitte auf diese Worte. Das ist die Elberfelder Übersetzung. Seid niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Wow. Das ist eine Aufforderung. Sei niemandem irgendetwas schuldig. Mach dir keine Schuld bei niemandem. Nicht an Hab und Gut und an gar nichts. Aber sei allen schuldig, dass du ihnen liebst. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Also, wenn wir Gottes Willen tun wollen, fängt das bei der Liebe an. Und das ist das kleinste Schritt, mit dem man anfangen kann. Dass wir einander lieben. Dass wir dieses Gottes Wille tun, indem wir einfach lieben. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was uns diese Bibelstelle sagt, ist, dass das ganze Gesetz, du sollst nicht töten, Ehe brechen, stehlen etc., ist zusammengefasst in diese eine Wort, lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Wieso das, sehen wir beim nächsten Vers. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. So, wenn ich meinen Nächsten liebe, klaue ich bei ihm nicht, begehre ich seinen Mann und Frau nicht, tue ich ihm nichts Böses, ich lüge ihm nicht an, ich habe keine falsche Zeugnis gegen ihn und so weiter und so fort. Aus Liebe. Die Liebe gibt eine Sperre, eine heilige Sperre bei mir, eine rote Linie und sagt, Moment mal, Timmy, du machst Fehler, okay, aber pass auf, was du machst. Die Liebe zu dem Nächsten lässt nichts Böses durch. Wenn wir so eine Raster, eine Sieb nehmen, und übrigens, lasst mich euch ein Geheimnis verraten. Wisst ihr, dass der Teufel der sucht sexy Menschen. Und wir Kinder Gottes, wir sind die meist sexy Wesen für den Teufel. Glaub mir das. Die Bibel sagt, der Teufel begehrt euch. um euch zu versuchen, um euch auf die Sieb zu stellen. Er begehrt euch. So sexy sind wir für den Teufel. Er ist verliebt in Gottes Kinder, um sie in Versuchung zu bringen. Also nichts ist so attraktiv für ihn wie Gottes Kinder. Die, die nicht an ihm glauben, die leben eh in Finsternis und die tun eh, was er will. Also mit denen hat er keine Mühe. Die sind nicht so sexy für ihn, die sind nicht so wichtig für ihn. Aber wir sind verletzt, wir sind enttäuscht, wir haben Probleme, wir, uns wurde auf die Füße getreten, wir haben ein Problem irgendwo. Und wir haben die Mühe, zu uns aufzupippen, zu vergeben und dieses Gesetz zu erfüllen. Dieses Gesetz der Liebe oder die ganzen Gebote werden in diese Gebote der Liebe einfach erfüllt. Und dann addiert er weiter, und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Hier gibt es eine Ermahnung, aber später sage ich noch mehr dazu. Vers 12, die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen. So nennt er diese ganze Zeugs, dass wir reinlaufen. Einfach Werke der Finsternis, Werke des Teufels. Lasst uns die ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Das ist eben die Liebe Gottes. Die wird ja Waffen des Lichts genannt. Keine chemische und keine Kalaschnikows und ähnliches, sondern die Liebe. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag. Ich liebe diese Benennung. Lass uns gut sein wie am Tag, weil man macht Böses in der Regel in der Nacht. Warum auch immer, aber scheinbar altmodisches Denken. Aber lass uns so wandeln, als ob es nie Nacht wäre, als ob wir nie im Geheim sind, als ob wir ständig von anderen beobachtet werden, die ein Gericht über uns und ein Urteil über uns sehen. Hey, sei wie am Tag. Verstecke nicht, verheimliche nicht, sei einfach cool drauf. Nicht in Schwägereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht. Das darf nicht passieren. Sondern, jetzt pass auf, zieht den Herrn Jesus Christus an und treib nicht Vorsorge, also mach nichts, was dazu beiträgt, für das Fleisch, dass die Begierde wach werde. Das ist ja Hammer. Diese Worte sind echt gewaltig. Ich möchte sie gerne zusammenfassen. In diese Verse 8 bis 10 heißt das eben, wer mit Liebe erfüllt ist und aus Liebe handelt, erfüllt das Gesetz und tut nicht Böses, haben wir ausgelegt. Haben wir gehabt. Wenn die Liebe Gottes in uns aktiviert ist, und die ist übrigens nicht anstrengend zu lernen, weil die Bibel sagt, dass die Liebe in unser Herzen durch den Heiligen Geist bereits ausgegossen ist. Also wer an Jesus glaubt, ist eigentlich liebevoll. Er ist eine liebevolle Person. Eigentlich die Liebe ist gegeben. Da kann man nicht die 10 Schritte machen, um lieb zu sein. Das gibt's nicht. Die Liebe ist dir sogar uns geschenkt. Und das ist schon sehr, sehr, sehr gewaltig. In den nächsten Versen, 11 bis 14, gibt es Mahnungen und Anforderungen. Und die habe ich einfach so zusammengelistet. Der ermutigt uns, wachsam zu sein. Der Tag ist vorangeschritten. Wir sind näher an unsere Rettung als damals, als wir zum Glauben kamen. Und solche Aussagen, bei denen der Apostel einfach sagen möchte, hey Leute, pass auf, die dachten, Jesus kommt gleich wieder und nimmt uns in die Ewigkeit. Und die haben das schon erwartet damals. Und deswegen sagt er, hey, wir sind jetzt näher an diese Errettung als der Tag unserer Bekehrung. Als der Tag, wo wir uns für Jesus entschieden. 2000 Jahre später predigen wir immer noch diese Texte. Und die Umstände in die Welt zeigen uns, dass die Zeichen der Endzeit irgendwo schon mal vorhanden sind. Deswegen, wie lange das dauert, kann kein Mensch sagen, auch die Meas nicht, aber irgendwo sehen wir gewisse Zeichen, die Jesus gegeben hat. Und deswegen sei wachsam, wach auf. Jesus kommt wieder, wach auf. Die Tage sind vorangeschritten, seid bereit, diesen Gott zu leben, im Licht zu wandeln, in diese Liebe praktizierend, in diese Gnade Gottes voranzugehen. Der mahnt uns, der ermutigt uns, dass wir einfach Gottes Licht reflektieren und bereit sein. Bereit sein, diesem Gott zu begegnen. Bereit sein, diesen Jesus von Angesicht zu Angesicht anzuschauen. Kennst du das, wenn du irgendwas verbuckt hast, Und dann begegnest du derjenige, dem du was geschuldet hast und es hat irgendwo nicht geklappt und du kannst ihm so in die Augen nicht richtig schauen. Kennst du das? Das ist so ein blödes Gefühl. Ich mag es nicht, aber ich bin so dankbar immer wieder, dass Brüder und Schwester Gnade mit mir haben. Gestern zum Beispiel ließ ich einen Bruder hingehen, mit dem ich verabredet um 8 war. Um 8 nach 8 duckt mich meine Frau auf meine Schulter im Bett und sagt, hey, wolltest du nicht um 8 da und da sein? Er hat gesagt, ja, wie spät ist das? 8 nach 8. Schnell aus dem Bett. Alles gerichtet, was zu richten ist, und bin ich einfach geflogen, habe mich so bei die Person entschuldigt, aber Gnade war größer als meine Schuld und dafür bin ich auch sehr, sehr, sehr dankbar. So, bereit sein, Menschen zu begegnen, bereit sein, Gott zu begegnen. Wir können Gott nur begegnen und werden wir nur bereit sein, wenn wir wissen, wir sind schuldfrei. Wenn wir in einem erlösten Bewusstsein leben können. Wenn wir wissen, unsere Schuld ist uns vergeben und wir schulden keiner etwas, außer dass wir ihm lieben, erst dann sind wir echt bereit sein. Er fordert uns herauf, uns von Sünde zu trennen. Sünde ist all das, was nicht durch und in Gottes Willen ist. Es ist, wenn wir wissen, wir können was Gutes tun und wir tun nicht, sagt die Bibel, da haben wir schon gesündigt. Aber hey, wir sollen nicht in einem Sündenbewusstsein leben, sondern in einem erlösten Bewusstsein leben, wissend, wir dürfen Fehler tun, wir wollen sie nicht absichtlich tun, die passieren uns, weil wir schwacher Natur sind. Und übrigens, und ich sage noch einmal, Gott hat es zugelassen, dass wir fehlerhaft sind. Ja, er hat das zugelassen. Wieso hat Gott zugelassen, dass wir Fehler machen? Simpel, wenn wir das nicht tun, sind wir perfekt wie er und brauchen wir ihm nicht und rebellieren gegen ihn. Er hat schon Menschenerfahrung. Ja. Er hat schon richtig Menschenerfahrung. Er weiß, wie wir ticken. Und um das zu vermeiden, erlaubt er, dass wir irgendwo in unserer leiblicher, fleischlicher Natur schwach sind, damit wir wissen, Gott, ich brauche Vergebung, ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Nähe, ich bin so limitiert, ich bin stark durch dich, aber ich bin trotzdem im Fleisch schwach, dass ich dich brauche. Gott lässt das zu, Freunde. Deswegen trennen wir uns und sagen wir, okay, wir ziehen Christus an. Und meine Frau hat wieder heute Morgen das Ding für mich korrigiert und durchgeschaut. Und während ich so neben ihr stehe und erkläre genau, was ich sagen wollte, habe einfach Christus anziehen. Zieht den Christus an. Und ich dachte, Mama Mia, was ist das für eine Aussage? Stell dir vor, ich hatte jetzt einen Mantel an. Was werdet ihr hier sehen? Ein Mantel, oder? Ihr seht jetzt dieses karierte, rot, dunkelblaue Hemd, keine Ahnung, was auch immer. Ich habe es angezogen. Das ist das Erste, was ihr seht, wenn ihr jetzt mich anschaut. Mal die Farbe von dem Hemd. Und heißt das hier, zieht Christus an. Oh. Stell dir vor, du hast einen Mantel, einen geistlichen Mantel um dich herum, der Christus heißt. Halleluja. Und dieser geistliche Mantel, übrigens der Teufel, weil es auch irgendwo ein geistlicher Wesen ist, er sieht im Geist. Nicht alles, aber irgendwie sieht er, wir gehören Jesus. Er sieht, wir sind erlöst. Deswegen kommt er ja zu uns. Er sieht, wir sind sexy. Er begehrt uns total. Deswegen kommt er zu uns. Aber du hast auf einmal diesen Mantel Christus angezogen. Oh, Halleluja. Das allererste, was dein Feind sieht, ist Christus. Wenn er dich sieht, er schaut dich an und sagt, scheiße, gegen den haben wir ja keine Chance. Der guckt dich an und sieht, wow, ein Heiliger wieder. Das wird eine schwierige Nuss zu knacken. Hier läuft ein Heiliger, da eine Heilige, da laufen die Kinder von dem allmächtigen Gott, gegen den habe ich eh keine Chance. Uff, zieh Christus an. Sag das. Stell dir vor, du bist mit Christus verkleidet, bekleidet, begleitet noch dazu. Ist das nicht gut? Diese ganze Liebesgeschichte wird dann durch Jesus in uns vollkommen, wenn wir Christus angezogen haben. Er macht schon mal den Rest. Sucht nach Mannrasch und Gerechtigkeit, heißt das zuerst, und den Rest wird euch hinzugetan. Halleluja. Ich liebe es, bei einem Gott zu sein, der von mir keine Leistung fordert. Und dennoch gibt mir eine Leistung zu vollbringen, denn meine Güte. Dennoch will, dass ich liebe, wie er geliebt hat. Dennoch will er, dass ich vergebe, wie er vergeben hat. Dennoch will er, dass ich so lebe, wie er gelebt hat. Dass ich immer ähnlicher ihm werde, bis zu einem Vollmaß Christi. Oh, Halleluja. Aber das kann alles passieren und kann alles nicht lastig werden, wenn wir Jesus Christus angezogen haben und uns und ihm ganz und völlig hingegeben haben. Kann das Ganze leichter machen, wenn er das tut. Ich komme langsam zu unserer Ministry-Time. Und habe einfach ein paar Fragen mitgebracht. Das ist meine erste, mit dem ich gerne in den Ministry Time einsteigen möchte. Unter welcher Hochspannung stehe ich gerade? Des Geistes oder des Fleisches? Welche Hochspannung treibt mein Herz, meine Gedanken, meine Gefühle, mein Alltag? Wie sieht es in meinem Wertesystem aus? Es ist eine Spannung des Himmels, die mein Herz so, ich sehe Menschen, die gerade Gnade brauchen und gebe Gnade, oder bin ich gerade mit dem Fleisch beschäftigt und die Sachen von Fleisch beschäftigt und die Sachen von, keine Ahnung, alles Mögliche, was mir passiert haben konnte oder was ich getan habe oder mit was kämpfe ich gerade? Womit bin ich beschäftigt? Irgendwo habe ich so einen Satz, ob ich das genauso wiedergeben kann, weiß ich nicht, aber irgendwo habe ich einen Satz gelesen von einem Psychologen, wo gesagt hat, unser Leben besteht aus 10%, was anderen uns angetan haben und 90%, was wir uns selber angetan haben oder wie wir mit diesen 10% umgegangen sind. 90% geht es uns so, wie wir das selber gemacht haben und nicht von anderen. Ich möchte euch einen Tipp geben, und ein Wunsch von mir, falls du mit fleischlichen Geschichten kämpfst, egal, ist das Verletzung, ist das Begierde, ist das Sucht, ist das Gewohnheit, ist das was auch immer, tu mir, dir, Gott und die Welt einen Gefallen und hör auf, die anderen zu beschuldigen für deine Situation. Wie lange willst du das tun? Steh auf und tipp hinein in deine Berufung. Steh auf und sag, Herr, wozu hast du mich berufen? Herr, was wolltest du von meinem Leben? Als du mich erlöst hast, hast du zu mir irgendwas geredet. Wo steht das gerade? Lebe für das, wozu Gott dich berufen hat, nicht für das, was Menschen über dich gesagt haben. Lebe für das, was Gott Heiliges in dir hineingelegt hat und nicht für das, was dir passiert kann oder passiert ist. Lebe für das, wozu richtig von Gott geheiligt, ausgesondert, berufen heißt ausgesondert, geheiligt heißt ausgesondert, auf die Seite genommen und gesagt, wow, nur du kannst das tun, was ich erreichen will. Nur deine Persönlichkeit, nur deine Fähigkeit, nur dein Herz. Das ist Weihnachten, Freunde. Das ist das, was Menschwerdung Jesu an uns getan hat. Das ist totale Hochspannung. Im positiven und im weniger positiven Sinne ist das eine Hochspannung. Es ist ein Kampf, den wir führen, aber es ist ein gewonnener Kampf durch Jesus. Deswegen möchte ich gerne zum Ministry Time kommen und wir werden den langsam auch mit dem Abendmahl eröffnen. Vorher ein, zwei Fragen noch. Bin ich bereit, heute Jesus zu begegnen? Das war einer meiner die Fragen, die mein Vater immer in sein Ministry Time gestellt hat. Immer, fast immer. Bin ich bereit, wenn ich heute sterbe, wäre ich heute bereit, Jesus vom Auge zu sehen? Wenn wir diese Frage ernst nehmen und beantworten sie für uns selber, müssen wir alle hier heute heulend vorne stehen, ganz ehrlich. Oder? Seien wir mal nur mit uns selbst ehrlich. Sei nicht ehrlich zu mir, sei ehrlich zu dir selbst. Weil du weißt das und Gott weiß das genauso. Sind wir bereit, wenn jetzt Jesus sagt, Kleiner, komm mal hoch. Weißt du, mein Schwiegervater ist so plötzlich unerwartet heimgegangen. Ein Kollege von mir saß mit Kollegen im Kaffee und er sollte der Nachfolger von meinem Schwiegervater sein in diesem Heim, nachdem er gestorben ist. Sitzt im Kaffee mit ein paar anderen Pastoren zum Frühstück. Der war schon gewählt und sie haben ihn gebetet, der Mann ist der Richtige, alles gut und in Ordnung. Der sitzt in einem Kaffee und trinkt eine Tasse Kaffee, Herzstillstand, Schaka mit 59 ist er beim Papa im Himmel. Mein Nachbar in Israel, mit dem ich auch früher gekillert und gearbeitet habe, hat ein Baby bekommen. Das Baby kam von Mutterleib mit Hirntumor. Mit 8 Monaten starb das Kind. War er bereit? Ein Baby ist ein Baby, kann man nichts machen. Aber sind wir bereit? Wir wissen nicht, was plötzlich passiert. Wir wissen nicht, wann was passiert. Und ehrlich gesagt, wenn wir klug sind, sollen wir so bereit sein, dass das gerade passieren kann. Aber wir sollen so weiterarbeiten, als ob das nie passieren wird. Wenn Jesus jetzt sagt, Timmy, komm zu mir. Hey, ich bin auf unser Augen-zu-Augen-Gespräch sehr gespannt, ich sage dir. Und an manchen Stellen schlucke ich runter und sage, Herr, bitte hilf mir, ich brauche deine Gnade. Herr, ich brauche deine Gnade. Wie bereit sind wir, diesen Jesus zu sehen? Dann möchte ich zu einem spannenden Schritt ermutigen. Diese Spannung oder diese Starkstrom, Starkspannung Punkt, 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 das sind deine Situationen, das ist deine Spannungen, das ist deine Kampffelder, das ist deine, die Areas, wo du gerade am, ich nenne sie jetzt mal Area 51, die keiner anfassen darf, wo unser Stolz so hoch ist. Sitze ich heute ein Ende. Es ist von dir und von mir nur eine Entscheidung fern, nicht mehr und nicht weniger. Zu vergeben, loszulassen, zu lieben und so weiter und so fort. Eine Sucht loszulassen, eine Gewohnheit zu brechen, eine was auch immer, was uns fesselt und bindet. Es ist von dir ein Gebet entfernt und eine Entscheidung weit, nicht mehr und nicht weniger. Es ist ein mutiger Schritt. Ich kann dich gerne hinführen, aber ich kann für keine Entscheidung treffen, nur für mein Selbst. Das ist halt so. Aber diese Spannung, Punkt, 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 du weißt genau, welche deiner ist, sitze ich heute ein Ende. Eine Entscheidung, die wir heute treffen. Und der letzte ist eine Ermutigung. Ich ziehe heute bewusst Christus an. Freunde, sobald wir diese Tür, die Eingangstüre, sobald wir aus dieser Tür diese Gebäude verlassen haben, betreten wir unser Missionsfeld. Sobald du aus dieser Tür rausgegangen bist, betretest du ein Feld der Angriffe. Betretest du ein Feld des Dienstes, betretest du ein Feld, wo die Liebe fließen soll, betretest du ein Feld, wo Gott, wo Menschen links und rechts von dir Gottes Gnade brauchen. Du betretest ein Feld des Arbeits. Gott hat keine Chill-Out-Zone. Ich habe es gerne gefunden in der Bibel, dass Gott sagt, hey, komm, Chill-Out-Zone, bleib mal 5 Jahre drin oder sowas, mach ein Sabbatjahr. Das ist ein totes Urteil für jeden, der ein Sabbatjahr macht. Und Ausstieg vom Dienst und fast auf nimmer Wiedersehen. Glaub mir das. Sabbatjahr, hat dir das Gott versprochen? Und hat gesagt, hey komm, du bist mein geliebter, berufener, geheiligter, meiner, der an dem ich glaube, einer, durch den ich gerne schaffen möchte. Wir möchten die Ministry Time heute mit dem Abendmahl eröffnen. Und dann werden wir hier eine Gebetszeit haben.